Wir wollen heute Abend den biblischen Bericht von einer betenden Gemeinde in der Bibel lesen. Schlagen wir das auf in Apostelgeschichte Kapitel 12. Ich lese dort den Bericht von Vers 1 bis Vers 17 zunächst so, wie er in der Bibel steht. Apostelgeschichte Kapitel 12 von Vers 1 bis Vers 17. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen, von je 4 Soldaten ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkünde dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Wenn wir diesen Bericht lesen, dann kommt sofort eine Frage auf, auf die wir als sterbliche Menschen keine Antwort finden. Der Petrus wurde gerettet aus dem Gefängnis vor dem sicheren Tod durch das Schwert. Aber Jakobus, der Bruder des Johannes, war vorher getötet worden. Wir könnten jetzt die Frage stellen, lieber Gott, du hättest den Jakobus genauso befreien können wie den Petrus. Warum hast du das nicht gemacht? Die Fragen müssen wir einmal persönlich stellen, wenn wir ewiges Leben erhalten. Da war Petrus im Gefängnis. Ich weiß nicht, wie groß die Gemeinde damals war. Sie hatte sicherlich keine so schöne Kapelle, wie wir sie hier haben. Auf jeden Fall, in Vers 5 heißt es, die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Die haben offenbar eine Gebetskette gebildet. Wenn da steht ohne Aufhören, dann nehme ich an, dass die sich abgewechselt haben. Dass da buchstäblich Tag und Nacht eine Gebetskette gebildet wurde. Gott hat dieses Gebet erhört. Ein Engel kommt zu Petrus und das Licht leuchtete auf in dem Raum. Da, wo Gott eingreift, wird es im Leben hell. Die Finsternis verschwindet. Und jetzt fordert der Engel den Petrus auf, gürte dich, zieh deine Schuhe an und was mich besonders bewegt, wirf deinen Mantel um und folge mir. Jerusalem liegt etwa 1000 Meter hoch. Selbst im Hochsommer wird es nachts empfindlich kühl. Und der Engel war um das Wohlergehen des Petrus besorgt. Der Petrus wurde scharf bewacht, aber es geschah nichts. Die Wachen konnten den Petrus nicht aufhalten. Sie kamen schließlich an das Stadttor und dieses riesige, schwere Stadttor hat sich von selbst geöffnet. Dem Petrus kam das so vor, als ob er irgendwie einen lebhaften Traum hätte. Schließlich verschwand der Engel und jetzt kam der Petrus zur Besinnung und es wurde ihm bewusst, das ist kein Traum, das ist Wirklichkeit. Ich weiß nicht, woher der Petrus gewusst hat, dass da für ihn gebetet wird. Vielleicht hat man vorher schon Gebetsgemeinschaften gebildet bei besonderen Anlässen. Auf jeden Fall ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, wo viele beieinander waren und beteten. Er klopfte, die Magd kam, ihr Name wird nur einmal erwähnt. Ich freue mich, dass das in der Bibel so berichtet wird. Das zeigt uns die Wertigkeit der Stellung der Frau. Aber die Magd hat vergessen, die Tür zu öffnen. Sie kommt hinein und sagt, der Petrus steht draußen. Man wollte ihr nicht glauben. Vielleicht hat man es so gemacht. Das kann nicht sein, der ist noch im Gefängnis. Der Petrus hat weiter angeklopft. Dann haben die Betenden ihn gesehen und dann steht hier in Vers 16, sie entsetzten sich. Vielleicht steht hier im Griechischen ein etwas anderer Begriff. Entsetzen ist bei uns etwas Negatives. Vielleicht waren sie hoch erfreut und konnten das noch gar nicht richtig fassen. Ich frage mich, haben die Beter wirklich erwartet, dass ihr Gebet erhört wird oder waren sie überrascht, dass es jetzt plötzlich Wirklichkeit wird? Auf jeden Fall ist es hier der Bericht einer betenden Gemeinde. Welchen Stellenwert hat in unserem Leben das Gebet? Welchen Stellenwert hat in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, die Fürbitte? Wenn es uns ein Anliegen ist, für andere Menschen zu beten. Zunächst die Frage, wenn Gott allwissend ist, warum ist es dann überhaupt noch notwendig zu beten? Er weiß es ja sowieso. Ich habe hier einen interessanten Text gefunden im Psalm 12. Psalm 12. Wir haben gerade Apostelgeschichte 12 gelesen. Jetzt kommt Psalm 12. Schlagen wir das einmal gemeinsam auf. Vers 6. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Das ist ein Zitat. Was bedeutet das? Ich habe mir in meiner Bibel zu diesem Vers 6 etwas geschrieben und ich werde Jesus einmal fragen, ob meine Vorstellung hier richtig ist. Wir wissen, dass Satan der Verkläger der Brüder ist. Er verklagt mich und dich Tag und Nacht vor Gott. Er lässt an uns kein gutes Haar. Wenn wir Jesus die Sünden bekennen, die Sünden sind gelöscht, aber er findet immer wieder neue Anhaltspunkte, um uns zu verklagen. Und so stelle ich mir jetzt hier Folgendes vor. Da wird ernstlich gebetet. Und jetzt sagt hier der Text, weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Ich habe in meine Bibel dazu Folgendes geschrieben. Ich habe deinen Hilferuf gehört. Und Satan, jetzt werde ich deinem Wüten Grenzen setzen. Ich werde jetzt das Gebet dieses aufrichtig Gläubigen erhören. Du kannst keine Anklage mehr erheben. Ich würde wahllos und ziellos helfen. Und ich habe mir dazu geschrieben, wir sind nicht nur Gottes Kinder, wir dürfen auch Gottes Mitarbeiter sein und haben einen Anteil durch Gebet und Fürbitte. Eine betende Gemeinde ist eine segnende Gemeinde. Ich war in einer Großstadt, ein großes Foyer in diesem wunderbaren Adventhaus, und was mir auffiel, war, dass an der einen Seite eine Tafel stand, auf der einen Seite der Tafel stand mein Gebetsanliegen und auf der anderen Seite stand meine Gebetserhörung. Und da hatten Glaubensgeschwister und Freunde und Gäste ihre Zettel angebracht. Da war ein Zettel zu lesen, ein Student hatte in der Uni eine wichtige Prüfung in der kommenden Woche und er bat darum, dass man seiner im Gebet gedenkt. Ein Bruder war arbeitslos geworden, er bat darum, dass man für ihn betet, dass es recht schnell wieder Arbeit findet. Eine Glaubensschwester hatte Probleme zu Hause und sie bat darum, dass man für ihre häuslichen Probleme betet. Und dann waren auch Zettel mit dem Hinweis, das hat Gott durch das Gebet erhört. Dann wurde mir gesagt, ich war an zwei Wochenenden dort in dieser Gemeinde, am Freitagabend, schon in der ersten Woche, wurde mir gesagt, Bruder Hasel, wir haben am Sabbat früh eine halbe Stunde vor Beginn der Bibelschule Gebetsgemeinschaft. Das hat mich interessiert, das ist ungewöhnlich. Da waren etwa 25 Geschwister anwesend. Eine junge Schwester hat diese Gebetsgemeinschaft geleitet. Die Schwester hat gesagt, liebe Geschwister, wir sind zusammengekommen. Als erstes wollen wir Gott danken, wir wollen Gott loben. Ich darf euch mitteilen, welche Gebetserhörung Gott uns in der letzten Woche hier geschenkt hat in dieser Stadt. Und wir haben für jede Gebetserhörung Gott gelobt und gedankt. Dann haben wir Lieder gesungen, dann hat sie gesagt, und jetzt haben wir folgende Gebetsanliegen. Und es waren so viele Gebetsanliegen, dass wir uns in kleine Gruppen aufgeteilt haben in diesem Raum, damit sich mehr am Gebet und an der Fürbitte beteiligen können. Und es war eine lebendige Gebetsgemeinschaft und die halbe Stunde war vorbei, schneller als ich gedacht habe, und ich war tief beeindruckt. Ich habe mich beim Prediger erkundigt. Er sagte mir, Bruder Hasel, du musst verstehen, die Schwester, die diese Gebetsversammlung leitet am Sabbat früh, die ist erst vor einem halben Jahr getauft worden. Und die kam zu der Überzeugung, dass in der Gemeinde zu wenig gebetet wird, und es war ihre Initiative. Und er sagt, Bruder Hasel, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Gebetserhörungen wir haben. Das stärkt unser aller Glauben. Aber am interessantesten ist es, wir bekommen durch diese intensiven Gebetsgemeinschaften so viel Kontakt mit Menschen, wie wir das hier noch nie erlebt haben. Die Gemeinde wächst. Eine betende Gemeinde ist eine segnende Gemeinde. Wir hatten 10 Jahre lang in einem Ort gewohnt mit 10.000 Einwohnern. Da gab es also unsere Familie, aber ich war meistens unterwegs als Evangelist. Dann gab es eine Witwe, eine Glaubensschwester, und dann gab es eine Glaubensschwester, verheiratet. Ihr Mann gehörte nicht zur Adventgemeinde. Diese Schwester, die Witwe und meine Frau haben sich jede Woche einmal getroffen zu einer Gebetsgemeinschaft für 15 Minuten. Wenn sie zusammengekommen sind, dann haben sie sich nicht über das schöne Wetter unterhalten und was es sonst noch an Neuigkeiten gibt. Jeder hatte Gebetsanliegen und in den 15 Minuten wurde gebetet. Meine Frau hat mir viel von diesen Gebetsgemeinschaften erzählt. Ich war unter der Woche unterwegs. Ich konnte also in der Regel daran nicht teilnehmen. Gott hat diese Witwe zur Ruhe gelegt. Aber wenn wir die andere Schwester treffen bei einer Konferenz, dann sagt sie, diese 15 Minuten, da damals, in dem Ort, wo wir gewohnt haben, das waren mit die wertvollsten Minuten während der ganzen Woche, abgesehen vom Gottesdienst. Eine betende Gemeinde ist eine segende Gemeinde. Und ich stelle mir die Frage, ob es nicht möglich wäre oder möglich sein könnte oder Wirklichkeit werden könnte, wenn sich kleine Gebetsgruppen bilden. Da braucht nur einer anfangen, der ein Anliegen hat und sagt, lieber Gott, ich möchte gern einen Mitbeter. Das ist ein Gott wohlgefälliges Gebet und ich bin sicher, dass Gott einen weiteren Mitbeter schenkt. Und dann können die zwei beten, schenk uns einen dritten Mitbeter. Nun, in einer Stadt mag es so sein, dass vielleicht mehrere Geschwister irgendwie in der Nähe wohnen und sich dann auch zu einer vereinbarten Zeit einmal in der Woche für 10 oder 15 Minuten treffen können zum gemeinsamen Gebet. In einer ländlichen Gegend ist man möglicherweise weit verstreut. Aber ich denke nicht, dass das unbedingt ein Hindernis sein muss. Wir haben doch alle ein Telefon. Es gibt ja heute kaum noch jemanden, der kein Telefon hätte. Wäre es nicht möglich, dass wir uns das vornehmen, lieber Gott, schenk mir einen Mitbeter, einen zweiten Mitbeter, lass uns eine Gebetsgruppe bilden. Und wenn wir uns nicht persönlich treffen können, weil wir entfernungsmäßig zu weit entfernt sind, dann rufen wir uns einfach per Telefon an und teilen uns mit, welche Gebetsanliegen wir haben. Und zu der vereinbarten Zeit betet jeder zu Hause für sich im Kämmerlein und legt Gott diese Gebetsanliegen vor. Und wenn dann ein Gebetsbuch geführt wird, dann kann man eintragen, für welche Anliegen man gebetet hat und in welcher Weise Gott Erhörung geschenkt hat. Das kostet kein Geld. Aber ich bin der Überzeugung, dass davon wertvollste Impulse ausgehen. Und es gibt so viele Anliegen, für die wir beten können. Ich muss hier etwas Schockierendes sagen. Das, was ich jetzt hier berichte, dürfte etwa anderthalb Jahre her sein. Vielleicht höchstens zwei Jahre. Unsere Tochter, die in Bern lebt, hat mir das erzählt. Eine der Mitsekretärinnen hatte dieses Erlebnis. Sie fuhr im Zug in der Schweiz, bekam Hunger, hatte sich Reiseverpflegung mitgenommen. Neben ihr saß ein schwarz gekleideter, freundlicher junger Herr. Und sie sagte sich, ich will nicht egoistisch sein, ich werde ihm auch etwas von meiner Reiseverpflegung anbieten. Und dieser freundliche Herr in schwarz gekleidet sagte, vielen Dank. Aber ich habe heute Fastentag. Oh, das freut mich. Dann sind Sie also auch ein Christ. Und dieser junge Mann sagte, nein, ich bin kein Christ. Ich bin Satanist. Satanist? Ja, wir haben uns vereinbart, dass wir beten und fasten, und heute haben wir einen Fastentag, dass in dem Umkreis, wo wir wohnen, 300 Ehen in die Brüche gehen. Das hat mich schockiert bis ins Letzte, aus zwei Gründen. Erstens, dass die Satanisten beten und fasten, dass Ehen in die Brüche gehen. Aber das andere hat mich genauso schockiert. Ich bin länger als 40 Jahre Prediger. Ich weiß, dass es auch in der Adventgemeinde Eheprobleme gibt. Ich muss hier etwas bekennen, was Jesus mir vergeben hat. Deswegen kann ich drüber sprechen. Ich habe die Sünde Jesus bekannt. Mir ist während meiner Predigertätigkeit nie in den Sinn gekommen, in der Gemeinde zu sagen, Geschwister, wir haben hier ein Eheproblem. Lasst uns doch einmal beten und fasten, dass der Herr Jesus diese Ehe rettet. Wenn andere beten und fasten, dass Ehen in die Brüche gehen, dann haben wir ja noch viel mehr Anlass zu beten, Jesus, rette die Ehe. Ich denke, wir sollten mehr beten. Dann werden wir mehr Gebetserhörungen erleben, dann werden wir mehr Siege erleben. Und ich halte vom Beten persönlich außerordentlich viel. Ich denke hier an einen Bericht, den mir mein Bruder erzählt hat, als er von einer Russlandreise zurückkam. Da gab es einen jungen Adventisten, der in Russland unter kommunistischer Zeit zum Wehrdienst eingezogen wurde. 3 Jahre hat es damals gedauert. Und er sollte sich zur ersten Registrierung an einem Sabbat melden. Man konnte natürlicherweise, wenn der erste Termin aus irgendeinem Grund nicht gepasst hat, um einen zweiten Termin bitten. Aber wer den zweiten Termin gemeldet hat, der kam nicht in die Nähe des Wohnortes in eine Garnison, um ausgebildet werden als Soldat. Der kam in den entferntesten Winkel von Sibirien. Zunächst hat dieser junge Adventist für sich persönlich die Entscheidung getroffen und hat gesagt, am Sabbat kann ich nicht dort erscheinen. Und er war sich klar, er wird woanders hingeschickt. Aber er hat es seiner Gemeinde mitgeteilt und hat seine Entscheidung kundgetan und hat die Geschwister gebeten, bitte betet für mich. Und er kam in den entferntesten Winkel von Sibirien. Als er dort eintraf, sagten die Soldaten, du tust uns leid, du hast es hier sehr schlecht getroffen. Der höchste diensthabende Offizier ist ein grausamer Tyrann, er ist unerbittlich streng, er ist ein Menschenschänder und bestraft willkürlich. Du tust uns jetzt schon leid. Und als er eingekleidet war mit den anderen Rekruten, mussten alle sich aufstellen. Und er hat sich bei jedem jungen Rekrut persönlich erkundigt, dieser hohe Offizier. Und so kam er zu unserem Bruder und fragte, aus welcher Gegend kommst du? Und er sagte, interessant, ich komme aus derselben Gegend. Wo wohnst du da? Interessant, ich wohne in derselben Stadt. In welchem Stadtviertel wohnst du? Interessant, ich wohne im selben Stadtviertel. Jetzt sag mir noch die Straße, wo du wohnst. Und dann sagte dieser Offizier, ich wohne in der Parallelstraße. Dann wandte sich der Offizier an die jungen Rekruten, an die anderen Soldaten und sagte, dieser Mann kommt aus derselben Gegend, wohnt in derselben Stadt, im selben Stadtviertel, in der Parallelstraße. Dieser Mann steht unter meinem besonderen Schutz und ich warne jeden, ihm irgendetwas zuleide zu tun, dann bekommt es mit mir zu tun. Und der Bruder erzählte, er hatte 3 Jahre die beste Rekrutenzeit, die man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Ich darf hier in der Zwischenzeit noch ein Erlebnis erzählen, was ernstes Gebet vermag. Es ist mein Neffe, der Sohn meiner jüngsten Schwester. Sie leben in Kalifornien. Dieser Rico, von dem ich hier erzähle, hat eine verstandesmäßige Entscheidung für Jesus getroffen und wurde getauft. Aber wie das so ist bei Adventistenkindern, wenn es nur eine verstandesmäßige Entscheidung ist, dann ist es nicht die richtige Entscheidung. Und es verging einige Zeit, dann verlor er die Freude am Bibellesen, er verlor die Freude am Beten, er verlor die Freude, den Gottesdienst zu besuchen. Wenn ich das modern ausdrücken darf, er hatte mit Gott und der Gemeinde nichts mehr am Hut. Die Eltern haben für ihn ernstlich gebetet, aber er hat sein Leben gelebt. Ich war damals in seinem Zimmer. Da war die Hälfte des Zimmers von der Erde bis zur Decke mit Büchern ausgefüllt, Science-Fiction-Romane. Und die andere Hälfte war eine Schallplattensammlung mit Rockmusik. Und meine Schwester sagte mir, Kurt, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn der Rico nach Hause kommt, dann hört er Rockmusik. Die hört er so laut, dass wir unser eigenes Wort nicht verstehen. Das Einzige, was wir tun können, wir können nur ernstlich beten. Die Eltern, andere Gemeindeglieder haben ernstlich gebetet. Der Rico hat seine Ausbildung unterbrochen, um Geld zu verdienen, aber irgendwie hat der Geist Gottes ihn dann eines Tages doch angesprochen und er hat sich entschlossen, seine Ausbildung auf dem College fortzusetzen. Auf diesem College gab es einen Schülergebetskreis, einen Studentengebetskreis. Und die haben für den Rico nicht nur einmal in der Woche, wenn sie sich getroffen haben, sondern jeden Tag für den Rico mit Namen gebetet. Gegen Ende des Schuljahres wurde der Rico eingeladen. Besuch uns doch mal in dem Gebetskreis. Er hat die erste Einladung abgeschlagen, er hat die zweite Einladung ausgeschlagen. Bei der dritten Einladung ging er hin. Dann war er das zweite Mal im Gebetskreis und dann geschah ein großes Wunder. Beim zweiten Mal hat der Rico sein Leben Jesus vollständig übergeben. Das war keine Verstandesangelegenheit, das war eine Herzensentscheidung. Die Eltern wussten nichts. Aber die haben sich dann gewundert, als der Rico sich gemeldet hat, 14 Tage später, und gesagt hat, ich habe so viele Science-Fiction-Romane. Und der Rico hat mir die Geschichte hinterher selbst erzählt, als wiedergeborener Christ. Er sagte, Onkel Kurt, ich hatte bestimmte Science-Fiction-Romane 25 Mal gelesen. Die habe ich auswendig gekannt. Die Science-Fiction-Romane haben meine Fantasie vergiftet. Und er hat den Eltern gesagt, vernichtet alle Romane. Ich will nichts mehr im Haus haben. Verbrennt sie, damit sie niemand anderem in die Hand kommen. Dann hat er den Eltern etwas später mitgeteilt, ihr wisst, dass ich ein Rockmusik-Fan bin. Ich kann die Rockmusik nicht mehr hören. Ich kann sie nicht mehr hören. Damals gab es noch keine CDs. Vernichtet alle Schallplatten. Das war ein Vermögen. Er hat nie mehr Rockmusik gehört. Er sagte mir, Onkel Kurt, ich kann es nicht mehr ausstehen. Wenn der Heilige Geist ins Herz einzieht, dann schafft er Überdruck. Man muss sich die Dinge nicht abgewöhnen mühsam. Man bekommt einen neuen Geschmack. Und dann teilte mir meine Schwester einige Zeit später telefonisch mit, als ich wieder zu Hause war, Kurt, jetzt stell dir vor, der Rico, solange er gearbeitet hat und Geld verdient hat und sein Glaubensleben nicht mehr ausgelebt hat, hat natürlich auch keinen Zehnten bezahlt. Der hat sich jetzt entschlossen, wieder Zehnten zu bezahlen. Auch für die Zeit, wo er gearbeitet hat, will den Zehnten nachbezahlen, sage ich zu meiner Schwester. Susi, wo will denn der Rico das Geld hernehmen zum Zehnten bezahlen, wenn er jetzt im Studium ist? Sagt sie, du wirst staunen. Der hat gespart auf ein gebrauchtes Auto. Er hat mir gesagt, ich verzichte auf das gebrauchte Auto, aber ich will Gott das Teil geben, das ihm gehört, sonst liegt kein Segen drauf. Nur der, der einmal in Amerika war, weiß, was das bedeutet, wenn jemand auf ein Auto verzichtet. Da braucht man einfach eins. Da haben Eltern gebetet, da haben andere Geschwister gebetet. Gott hat das Gebet erhört, es hat eine Zeit gedauert, aber dann ist ein Bekehrungswunder geschehen. Eine Wiedergeburt, die den Rico total umgewandelt hat. Warum beten wir nicht mehr? Ich denke an einen Besuch in der größten Privatbäckerei der Welt. Sie gehört einem Adventisten auf einer unserer Schulen in Tennessee. Er hat diese Privatbäckerei aufgekauft, die war in Konkurs gegangen. Und als ich dort gewesen bin, 1966, hatte die Privatbäckerei, das ist für uns unvorstellbar, 3.500 Angestellte. Die Backwaren werden überall in den Vereinigten Staaten und in Kanada ausgeliefert. 1985, das sind die letzten genauen Zahlen, hatte diese Bäckerei 7.500 Angestellte. Und ich habe mich 1966, den Inhaber konnte ich nicht erreichen. Dieser Mann ist ein vielfacher Millionär und das, was Gott ihm schenkt, das gibt er der Sache Gottes. Und er unterstützt unwahrscheinlich viele Dinge. Ich habe mich bei dem Geschäftsführer erkundigt. Was ist denn das Geheimnis euren fantastischen Erfolges? Er sagt, es sind vier Dinge. Wir verwenden für unsere Produkte nur die besten Rohstoffe. Wir machen ein ehrliches Gewicht. Wir sind bei Reklamationen großzügig. Und wir geben Gott das Teil, das ihm gehört. Ich wusste, der letzte Teil, das ist das Entscheidende. Zehntenzahler werden nie ärmer. Das Markenzeichen dieser Backwaren ist ein Kreis mit einem hübschen Mädchenkopf. Das ist die Tochter des Eigentümers, die Debbie. Die Backwaren heißen Little Debbie. Ich habe mich bei meinem Bruder erkundigt, nach Jahren. Sag mal, was ist denn aus der kleinen Debbie geworden? Ha, sagt der Kurt, da muss ich dir was erzählen. Das wird dein Herz bewegen. Dieses kleine Mädchen ist herangewachsen, einer adventistischen Familie, hat geheiratet, einen Multimillionär, konnte sich alles leisten, jeden Luxus. Aber wie das so geht bei Adventisten, da lässt man nach im Gebet, man lässt nach im Bibellesen, hat dann plötzlich keine Freude mehr, zur Gemeinde zu gehen. Man kann sich ja ohne dies alles leisten. Was braucht man da noch? Gott? Und sie hat Gott und die Gemeinde und die Bibel und das Gebet total vergessen. Aber in der Gemeinde gab es einige Gebetskreise, die hatten die Debbie nicht vergessen. Und die haben Jahr ein, Jahr aus für die Debbie mit Namen gebetet und Gott gebeten, Gott möchte das Herz der Debbie erreichen, der Heilige Geist soll sie wieder ansprechen. Es vergingen Jahre und die Debbie musste sich eines Tages eingestehen, ich kann mir alles leisten, ich lebe im größten Luxus. Aber zufrieden und glücklich bin ich nicht. Als ich in der Adventgemeinde war, da war ich glücklich. Und dann hat sie sich gefragt, ja, soll ich denn wieder einen neuen Anfang machen? Was wird sein, wenn ich nach Jahr und Tag wieder in die Gemeinde komme? Was werden die Geschwister sagen? Und so hat sie gebetet. Ihr erstes Gebet war, großer Gott, ich brauche ein klares Zeichen, ob ich wieder einen neuen Anfang mit dir machen soll. Und die Debbie, die hörte jeden Tag Rockmusik in einem UKW-Sender, der 24 Stunden am Tag Rockmusik gesandt hat. Sie hat nicht 24 Stunden gehört, aber sie hat jeden Tag diesen Rockmusiksender eingeschaltet. Sie hat gebetet, Herr Jesus, wenn am Donnerstag unaufgefordert von 10 bis 12 christliche Musik gesendet wird in dem Rockmusiksender, dann soll das das erste Zeichen sein, dass ich wieder einen neuen Anfang machen soll. Dann hat sie gebetet, ich brauche aber noch ein zweites Zeichen. Wenn am Freitagnachmittag einer aus der Gemeinde anruft und sagt, Debbie, wir vermissen dich, komm doch wieder. Das soll das zweite Zeichen sein. Sie hatte das Gebet vergessen, der Donnerstag kam, sie hört Rockmusik, um 10 Uhr ohne Ankündigung christliche Musik. Sie war außer sich. Hört eine Stunde lang zu, ruft die Mutter an und sagt, schalt den Rockmusiksender ein. Ich höre schon eine Stunde christliche Musik. Die Mutter schaltet den Rockmusiksender ein, ruft zurück und sagt, ich kann nur Rockmusik hören. Sagt sie, das stimmt nicht, ich höre nur christliche Musik, genau 2 Stunden lang. Und am Freitagnachmittag rufen 3 Geschwister an und sagen, Debbie, wir vermissen dich, komm doch wieder. Und am nächsten Sabbat war sie im Gottesdienst. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Es kommt doch vor, dass auch von der Adventgemeinde der ein und andere seines Weges geht und nicht mehr betet und nicht mehr die Bibel liest und nicht mehr den Gottesdienst besucht. Sind uns diese lieben Glaubensgeschwister gleichgültig oder haben wir ein inneres Anliegen und Bedürfnis, für die Betreffenden zu beten? Warum beten wir nicht mehr? Mit Namen. Das Beten kostet nichts. Kleine Gebetskreise. 3. Und dann kann sich in andere gründen. 3. Man braucht noch nicht mal persönlich zusammenkommen, wenn man verstreut ist. Man ruft sich an. Ich bin der Überzeugung, eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Wir haben dieses Blatt bekommen und da geht es noch um einen anderen Horizont. Wir nehmen es jetzt zur Hand. Da steht links oben, wie gründe ich eine Missionsgebetsgruppe? Verheißung und Auftrag, und das jetzt eine Aussage von Jesus Christus. Wahrlich, ich sage euch, wenn 2 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist die biblische Aussage von Jesus. Jetzt kommt ein Zitat aus Schatzkammer Band 3, Seite 71. Warum vereinen sich nicht 2 oder 3 und bitten Gott um die Errettung einer bestimmten Person und später um eine andere? bildet in den Gemeinden kleine Arbeitsgruppen. Die Gründung kleiner Gruppen als Grundlage christlicher Tätigkeit ist mir von dem gezeigt worden, der nicht irren kann. Ende des Zitats. Und ich meine, darüber braucht noch nicht mal ein Ausschuss befinden. Wenn da einer eine Last auf der Seele verspürt und sagt, ich möchte gern, dass eine Gebetsgruppe gegründet wird. Lieber Gott, jetzt bin ich allein, jetzt schenkt mir einen zweiten Beter. Gott wird ein Gebet erhören, dann seid ihr zu dritt und dann gründet eine weitere Gruppe. Was steht hier weiter? Was ist eine Missionsgebetsgruppe? Es ist ein gesegneter Weg, um Menschen für Christus zu gewinnen und zur Gründung neuer Gemeinden beizutragen. Schließe dich möglichst mit einem oder zwei Mitbetern zu einer Gebetsgruppe zusammen. Diese zwei oder drei Beter beten regelmäßig allein zu Hause und wenn irgend möglich einmal pro Woche gemeinsam für die Errettung von bis zu 9 ungeretteten Menschen. Wenn jeder in der Gebetsgruppe drei Personen hat, für die er beten will, dass Jesus sie rettet, dann sind das insgesamt schon 9 Personen bei einer Gebetsgruppe von 3 Betern. Da ist zunächst ein vorbereitendes Gebet wichtig. Das steht hier weiter links in der Spalte unten. Herr, rüste mich mit einem willigen Geist für diesen Dienst aus. Befreie mich von Trägheit, Gleichgültigkeit und Menschenfurcht und schenke mir Retterliebe. Die Menschenfurcht wirkt sich lähmend aus. Ich weiß, was Menschenfurcht ist. Ich habe 1954 ein halbes Jahr als Buchevangelist in Schweden gearbeitet. Konnte kein Schwedisch und habe dann wenigstens das Verkaufsgespräch auswendig gelernt. Ich hätte am Montag anfangen können, aber da hat es geregnet. Dann hätte ich am Dienstag anfangen können, da hat es immer noch geregnet. Aber am Mittwoch war strahlender Sonnenschein. Jetzt hätte ich den Anfang machen können, dann habe ich mir gesagt, in der Stadt, wo die Geschäftsleute sind, da fange ich nicht an. Dann fuhr ich mit dem Motorrad an den Stadtrand, da waren die großen Villen. Das ist auch nicht das Richtige beim Anfang. Dann fuhr ich außerhalb und da stand ein einzelner Bauernhof. Und ob es glaubt oder nicht, ich hatte keinen Mut hineinzugehen. Ich hatte Menschenfurcht. Zum Glück hatte ich meine kleine Taschenbibel dabei. Vom Verheißungsgebet habe ich damals noch nichts gewusst. Aber ich habe die Verheißung gelesen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Habe mich unter einer Tanne niedergekniet und habe gesagt, Herr Jesus, lass mich in dieser Gewissheit jetzt einen Anfang machen. Dann kam ich zu der Bauersfrau, habe mein Buch erklärt und die sagt nein. Ich habe gejubelt. Die sagt nein. Ich habe es hinter mir. Schwerer Anfang. Ich hätte ja auch beten können, Herr Jesus, nimm mir die Menschenfurcht weg. Das wusste ich damals nicht. Wenn der Sohn frei macht, dann macht er wirklich frei. Ich glaube, dass du mir das wegnehmen kannst. Ich weiß, was Menschenfurcht ist. Aber Jesus kann mich befreien. Und nachdem wir jetzt gehört haben, wie das Verheißungsgebet praktiziert werden kann, ist das alles kein Problem mehr. Ich lese jetzt in der Mitte weiter. Erster Schritt. Nachdem du selbst Klarheit gewonnen hast, bitte Gott, dir zu zeigen, mit welchen Mitbetern du eine Missionsgebetsgruppe bilden kannst. Zweiter Schritt. Jeder Beter überlegt und betet, für welche 3 unerretteten Personen in seiner Missionsgebetsgruppe gebetet werden soll. Jeder bringt dann 3 Namen zur Fürbitte und vertraulichen Behandlung in die Missionsgebetsgruppe ein. Dritter Schritt. Es ist der Wille Gottes und es steht unter dem Segen Gottes, wenn Menschen für Christus gewonnen und neue Gemeinden gegründet werden. In unseren Missionsgebetsgruppen wollen wir Gott bitten, dass durch unsere eigene Gemeinde in unserem Gemeindeumland eine weitere Gemeinde gegründet wird. Wo könnte und sollte dies sein? Praktisches Beispiel. Da gibt es eine Stadt in Baden-Württemberg, Biberach. Da war ein Glaubensbruder bei einem Maranatha-Seminar und sein Herz war erfüllt und er sagte, lieber Gott, ich habe eine Last, wir wollen Seelen gewinnen, wir sollten eine zweite Gemeinde gründen. Und dann hat er mit einigen, die sich dafür begeistern ließen, auch durch die Fürbitte, sich gedacht, Saulgau ist der richtige Platz. Ich habe 1968 in Saulgau die letzte Bibelstunde gehalten. Dann wurde ich versetzt. Das hat damals zu meinem Bezirk gehört. Und ich habe mir gedacht, Herr Jesus, jetzt bin ich weit weg. Wie sollen die Menschen in Saulgau deine Botschaft erfahren? Sie sind nach Saulgau gegangen, haben Gutscheinkarten verteilt, haben ernstlich gebetet. Da gab es einige Gebetsgruppen in der Gemeinde. Und sie haben Menschen gefunden, die Interesse hatten. Dann kamen die ersten Taufen nach gründlichem Unterricht. Und jetzt haben sie einen Versammlungsraum gebraucht. Und sie haben ernstlich gebetet. Und siehe da, was geschieht. Sie erhalten Kenntnis, dass die evangelische Kirche ihren Kindergarten verkauft. Sie dachten, na, die werden das sicherlich nicht an uns verkaufen. Der Bruder, der hier die Fäden in der Hand hatte, ging zu dem evangelischen Pfarrer und sagte, wir suchen einen Versammlungsraum, wir sind Siebentags-Adventisten, vielleicht kennen Sie die Adventgemeinde. Würden Sie den Kindergarten auch an uns verkaufen? Der Pfarrer sagte, es ist komisch, bis jetzt hat den Kindergarten noch keiner gekauft. Wenn Sie ihn kaufen wollen, Sie bekommen ihn. Ein wunderbares Gebäude, wunderbare Nebenräume, Spielplatz, Rasen, großes Grundstück. Und wir haben den Kindergarten gekauft. 350.000 Mark. Und es ist bezahlt. Ein paar Monate später. Da waren Menschen, gläubige Menschen, Siebentags-Adventisten willig zu spenden. Diese Gemeinde Saulgau wurde am 23. Januar des Jahres 2000 gegründet. Sie hat 18 Glieder, 5 Glaubensfreunde und 5 Kindergarten. 5 Kinder und den wunderbaren Kindergarten. Und jetzt sagen sie sich, Saulgau ist eine Gemeinde gegründet. Jetzt suchen wir einen anderen Ort. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Und ich denke, dass es hier überall noch große Lücken gibt, wo wir sagen könnten, da könnte ja gut eine Gemeinde existieren. Warum machen wir das nicht zum ernsten namentlichen Gebetsgegenstand? Es gibt hier noch andere Beispiele. Ich will das hier nicht erwähnen, aber wir wollen auf unserem Blatt weiterlesen. Vierter Schritt. Bete und wähle zusätzlich ein unerreichtes Gebiet im Ausland, in dem eine Gemeinde gegründet werden soll. Es gibt noch 897 unbetretene 1-Millionen-Gebiete. Das heißt, eine Gegend, in der 1 Million Menschen leben, wo es keinen einzigen Siebenten-Tags-Adventisten gibt. Bete regelmäßig in deiner persönlichen Andacht für deine Mitbeter und den Prediger, die Unerretteten und die Gemeindegründungsorte. Vereinbart einen Zeitpunkt und Ort, an dem ihr für euch möglichst einmal pro Woche zur gemeinsamen Fürbitte von einer Viertelstunde euch trefft. Den Rest will ich nicht lesen, den könnt ihr selbst lesen. Aber Folgendes, man kann dieses Blatt knicken und kann den unteren Teil abtrennen und den unteren Teil kann man zusammenknicken. Und dann hat man ein Gebetsblatt. Und in dieses Gebetsblatt kann man mit hinschreiben, wenn man das Anliegen hat, ich will eine Gebetsgruppe bilden. Erstens, der Bruder oder die Schwester ist der erste Mitbeter und der Bruder oder die Schwester ist die zweite Mitbeter. Dann seid ihr zu dritt. Und dann überlegt euch, für welche Personen ihr beten könnt, von denen ihr wünscht, dass sie zu Jesus Ja sagen. Und das ist eure Gebetsgrundlage. Und die könnt ihr euch in die Bibel lesen, dann habt ihr immer das vor Augen. Und ich habe jetzt mir gedacht, da gäbe es noch ein Anliegen. Ich freue mich, dass es immer wieder junge Menschen gibt und auch ältere Menschen, die Gott ruft und die bereit sind, den Ruf Gottes anzunehmen, um sich ausbilden zu lassen als Prediger. Und wir wissen, wie viel von einem guten Prediger abhängt. Und jetzt nenne ich der alphabetischen Reihenfolge nach 2 Einrichtungen, in denen im deutschsprachigen Raum Prediger ausgebildet werden, in alphabetischer Reihenfolge. Bogenhofen, Friedensau. Wie wäre das, wenn wir in unseren Gebetsgruppen bewusst mit Namen für Bogenhofen und für Friedensau beten würden. Ich bin sicher, dass Gott im Einzelnen weiß, was es da für spezielle Gebetsanliegen gibt. Ich bin sicher, wenn ernstlich gebetet wird und wenn sich Land auf Land ab viele Gebetsgruppen bilden, dass das ungeheuer positive Auswirkungen haben wird. Neben den Menschen, von denen wir wünschen, dass sie errettet werden für die Sache Gottes. Ich will dazu nicht mehr sagen, alles andere steht auf diesem Blatt. Wenn jemand da noch ein Blatt extra mitnehmen will, kann er das gern tun. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Ich habe mir hier einen Satz aufgeschrieben. Drei Beter, die wiedergeborene Christen sind, die in Einigkeit zusammenstehen, die sich mit der Gottesliebe untereinander lieben, werden mehr Segen und mehr Erhörungen erleben als 30 Beter, die Christen sind, aber die in Spannung untereinander leben. Und vielleicht kennen wir die ein und andere Situation, wo es da unter Menschen, unter Glaubensgeschwister Spannungen gibt. Das könnte doch auch ein Gebetsgegenstand sein, für den man in Gebetskreisen beten kann. Herr Jesus, schenke Gnade, dass die Spannungen aufhören. Schenke Gnade, dass du jeden ansprichst, dass es sich göttliche Vergebungskraft schenken lässt. Ich bin sicher, da wird Großes geschehen. 1994 im Mai wurde ich über Nacht krank. Schwer krank. Am nächsten Tag sagte ich zu meiner Frau, Bärbel, ich muss sofort zum Arzt. Der Arzt hat mich 2 Stunden gründlich untersucht und am Schluss fing ich an zu zittern. Er sagte, Herr Doktor, machen Sie sich keine Gedanken, das ist nur Schüttelfrost. Wenn der vorbei ist, habe ich hohes Fieber, ich kenne das. Als ich angezogen war und dem Arzt gegenüber im Sprechzimmer saß, habe ich von Kopf bis Fuß so gezittert. Und sagte, Herr Hasel, das ist kein Schüttelfrost. Ich habe Sie untersucht. Sie haben eine innere Entzündung. Die Entzündungs- und Giftstoffe sind ins Blut gegangen. Das ist eine Sepsis, eine Blutvergiftung. Die Chancen stehen 60 zu 40. Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Der hat schon den Krankenwagen bestellt. Ich habe gesagt, aber ich muss doch noch mal mit meinem Auto heimfahren. Sagt der Hasel, wie wollen Sie denn fahren? Meine Frau hat mich dann auch überzeugt und ich kam ins Krankenhaus, da war schon alles vorbereitet. Die Situation war so schlecht. Einige Tage, dass ich gesagt habe, Herr Jesus, wenn es in deinem Plan liegt, ich bin zum Sterben bereit. Meine beiden Schwestern aus Kalifornien haben angerufen. Mein Bruder aus Amerika, Andrews Universität, hat angerufen. Kurt, ich hörte, geht's nicht gut. Ich sage, Gerd, so schlecht ist es mir noch nie gegangen. Kein Problem, Kurt. Ich werde an der Uni die Studenten unterrichten. Wir werden alle für dich beten. Wenn Gott mich damals gefragt hätte, du oder dein Bruder, dann hätte ich gesagt, leg mich zur Ruhe. Lass meinen Bruder am Leben. Ich bekam in dieser Größe, mit diesem Durchmesser, 60 Ampullen, die stärksten Antibiotika. Aber Gott hat's gut gemeint. Ich lebe noch. Ein Vierteljahr später, nicht ganz ein Vierteljahr später, verunglückt mein Bruder tödlich. Ein schwerer Schock. Ich war zur Beerdigung. Und dort ist es so, dass ein Verstorbener aufgebahrt wird im Beerdigungsinstitut, zunächst für die eigenen Angehörigen, damit sie Abschied nehmen können und dann für die Öffentlichkeit. Und dann kamen die Nachbarn und die Glaubensgeschwister und die Studenten. Wir hatten ein großes Familientreffen und standen in einer langen Reihe. Und ich war der Letzte. Und wenn ich meinen Namen genannt habe, Kurt, dann sagten sie, bist du der ältere Bruder vom Gerhard? Ich sagte, ja. Dann warst du krank? Ja. Ich habe auch für dich gebetet. Dann konnte ich den Betreffenden, die damals für mich gebetet haben, jedes Mal sagen, die Gebetserhörung steht lebendig vor dir. Ich danke dir. Eine betende Gemeinde ist eine segnende Gemeinde. Ich wäre allerdings auch bereit gewesen zum Sterben. Wir hatten in der Gemeinde Schwäbisch Hall. Da bin ich zurzeit zu Hause. Seit 20 Jahren einen Bauplatz gesucht und Schwäbisch Hall ist eine uralte Stadt. Aussichtslos. Und dann kommt der Gemeindeälteste mit einer Anzeige und sagt, Bruder Hasel, da wird ein Bauplatz angeboten, 500.000. Sag ich, das Geld haben wir gar nicht. Schau's dir wenigstens an. Schau's mir an und sag, Bruder, das wäre der ideale Bauplatz. 3 Minuten vom Stadtzentrum weg. Aber es kostet 500.000. Können wir uns aus dem Kopf schlagen. Der Bruder vom Bauverein kam, sagte, das ist der ideale Bauplatz, aber wie wollt ihr das bezahlen? Dann haben wir den Ausschuss verständigt, der war da einverstanden, die ganze Gemeinde war einverstanden. Dann kam Ostern 1992. Dann hat uns der Eigentümer angerufen und hat gesagt, die Moslems wollen auf diesem Bauplatz eine Moschee bauen. Am Dienstag soll der Kaufvertrag unterschrieben werden. Ostern hat bei uns in Deutschland 2 Feiertage. Ich habe die Brüder vom Bauverein versucht zu erreichen. Ich habe dann schließlich den Bruder Nau erwischt. Er sagte, das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Wie wollt ihr 500.000 Mark zusammenbringen? Ich sage, das ist eine einmalige Gelegenheit. Stell dir vor, da wird eine Moschee errichtet. Ein Bruder aus der Gemeinde und ich, wir fuhren zu dem Eigentümer. Wir haben einen Fuhrvertrag aufgesetzt. Den habe ich unterschrieben. Als ich abends nach Hause kam, sagte ich zu meiner Frau Bärbel, neben dir liegt jetzt ein Mann, der hat 500.000 Schulden. Ich weiß nicht, ob er das nachempfinden könnte. Da waren keine Sicherheiten da. Und die Geschwister haben gesagt, wir beten alle, wie wir noch nie gebetet haben. Und sie wussten, am Dienstag fahre ich nach Stuttgart zum Bauverein. Und da war eine Sondersitzung. Und sie sagten alle, das ist eine außerordentliche Angelegenheit, sage ich genau, die wird auch nie wieder kommen. Die ist für uns außerordentlich und für euch. Dann sagten sie, wir hatten so eine Situation noch nie. Sage ich, ich bin mir dessen bewusst, aber ich habe 500.000 Schulden. Dann sagten die Brüder, geh nach draußen, wir müssen beraten. Und ich war draußen, ich habe gebetet wie noch nie. Dann haben sie mich hereingerufen und dann sagte der Vorsteher, Verbandsvorsteher, Bruder Hasel, wir haben eine Entscheidung getroffen, das ist eine große Glaubensentscheidung, sowas haben wir noch nie gemacht. Wenn ihr in 48 Stunden 100.000 Mark bar zusammenbekommt, sind wir bereit, den Rest zu finanzieren. Aber ihr müsst alle 550.000 Mark bezahlen. Nur, ihr müsst zunächst so viel Geld aufbringen. Das heißt, Brüder, ihr seid über euren Schatten gesprungen, ihr habt eine Glaubenshandlung getroffen, wir glauben auch. Ich kam nach Hause. Kaum war ich zu Hause, ruft eine Schwester an und sagt, Bruder Hasel, wie ist es ausgegangen? Hat der Bauverein ja gesagt? Ja. Ich spende 12.000 Mark. Hörer aufgelegt, der nächste Anruf. 5.000 Mark. Ich habe keinen Hausbesuch gemacht. In 12 Stunden waren 110.000 Mark beisammen. Ich habe angerufen beim Bauverein. Die haben gesagt, sowas haben wir noch nie erlebt. Sag ich, ich auch nicht. Und die Gemeinde auch nicht. Aber ihr seht den guten Willen. Betende Gemeinde ist eine segnende Gemeinde. Geschwister haben gebetet und gefastet. Ich war im Oktober, November in Bulgarien 1992 zu einer Evangelisation. Meine Frau ruft mich nach 3 Wochen an am Freitagabend und sagt, Kurt, ich wünsche dir nicht nur einen schönen Sabbat. Ich kann dir eine gute Nachricht geben. Das Grundstück ist in der Zwischenzeit voll bezahlt. Gott hat Menschen willig gemacht. Und jetzt sind wir dabei, Pläne zu machen. Wir haben Geld angespart. Es fehlt noch Geld für einen neuen Bau. Aber wenn Gott uns damals das Grundstück geschenkt hat, wird er für den Rest auch sorgen. Eine betende Gemeinde ist eine segnende Gemeinde. Warum beten wir nicht mehr? Es geht ja nicht um unseren eigenen Vorteil. Es geht um die Sache Gottes. Ich halte vom Gebet sehr viel. Das, was ich jetzt erzähle, ist nicht anwendbar auf gläubige Menschen. Auf Menschen, die Kenntnis haben, dass es einen lebendigen Gott gibt, die Erfahrungen mit einem lebendigen Gott gemacht haben. Aber es gibt ja Menschen, die suchen Gott. Und in der Bibel steht, Sprüche Kapitel 2, Vers 8, Gott lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Da war ein junges Pärchen, verliebt. Beide Eltern, überzeugte Christen, aber die hatten vom Christentum genug. Und die haben sich von den Eltern verabschiedet und haben nicht gesagt, auf Wiedersehen. Die haben Adieu gesagt. Und haben den Eltern gesagt, wir gehen auf Weltreise, wir wollen glücklich werden. Und die sind auf Weltreise gegangen, zusammen, nicht verheiratet. Und haben alles probiert, was man tun kann, um glücklich zu werden. Alkohol, Tabak, Drogen, Meditation, Yoga. Die waren bei den berühmtesten Yogis in Indien. Die haben alles praktiziert. Kamen schließlich nach Hawaii und waren total abgebrannt. Total. Und dann sagte der junge Mann zu seiner Freundin, wir wollten glücklich werden. Wir haben alles probiert. Wir sind am Ende. Es ist sinnlos. Ich denke, wir machen heute Schluss mit unserem Leben. Seine Freundin sagte, jawohl, ich gebe dir recht. Nur eins sollten wir bedenken. Wir haben alles probiert, das stimmt. Wir sind am Ende. Total heruntergekommen. Aber du weißt doch, dass unsere Eltern immer von Gott gesprochen haben. Die Sache mit Gott haben wir noch nicht praktiziert. Du hast recht. Jetzt versuchen wir das nochmal mit Gott. Und der junge Mann hat gesagt, wir wollen der Sache auf den Grund gehen und ich mache das besonders schwer. Und wenn du damit einverstanden bist, das sollen die Bedingungen sein. Wir wollen Gott kennenlernen. Die saßen also auf Hawaii, einsame Gegend, stundenlang, kein Auto war vorbeigekommen. Da sagt der junge Mann, also wenn dann demnächst ein Auto vorbeikommt, das soll das erste Zeichen sein. Wenn der anhält, ohne dass wir uns melden und er nimmt uns mit, das soll das zweite Zeichen sein. Wenn der uns in der Stadt vor einer Kirche absetzt, ohne dass wir das sagen, das soll das dritte Zeichen sein, dann brauchen wir ja auch Arbeit. Wenn wir also heute noch Arbeit bekommen, das soll das vierte Zeichen sein. Und um es besonders schwer zu machen, wir brauchen Unterkunft und in der Unterkunft muss ein Telefon stehen mit Telefonanschluss. Die Freundin sagt, jawohl, das ist schwer genug. Sie sitzen am Straßenrand, kommt eine Staubwolke immer näher. Da fährt tatsächlich ein Auto, hält an, der Fahrer steigt aus, sie sprechen kein Wort und er sagt, ihr wollt bestimmt in die Stadt, steigt ein, ich nehme euch mit. Sie stiegen ein, haben kein Wort gesprochen. Der Fahrer sagt, ich weiß ja nicht, wo ihr aussteigen wollt, aber hier lasse ich euch raus. Sie haben sich beim Fahrer bedankt, drehen sich um, Seventh-day Adventist Church, Siebentags-Adventistenkirche. Tatsächlich, wir stehen vor einer Kirche. Jetzt muss man sich das vorstellen. Das war am Dienstagabend, am Dienstagnachmittag. Die Kirche war offen. Sie gehen in die Kirche rein. Bei uns sind ja die Kirchen normalerweise unter der Woche nicht immer geöffnet. Sie gehen rein, da ist ein alter Bruder, der macht sauber, Hausmeister. Jetzt muss man sich das vorstellen. Zwei junge Menschen, total heruntergekommen. 5 Meter gegen den Wind nach Alkohol gerochen. Schmutzig. Der sieht die und sagt, euch schickt der liebe Gott. Ihr sucht bestimmt Arbeit. Ich bete schon die ganze Zeit dafür. Ich kann den Hausmeisterposten nicht mehr ausfüllen. Würdet ihr bereit sein? Die haben gesagt, natürlich wird man da bereit sein. Aber wir brauchen auch eine Unterkunft. Sagte, kein Problem. Wir haben hier das Empfangszimmer vom Prediger. Der braucht es im Moment nicht. Das könnte ich euch anbieten. Wir dürfen das mal sehen, hat der junge Mann gemeint. Ja, geht da rein, steht in der Mitte vom Zimmer ein Telefon, hebt einen Hörer ab, kommt raus und sagt seiner Freundin, du, da steht ein Telefon drin, ist angeschlossen. Dann sagt der alte Hausmeister, also allein kann ich die Entscheidung nicht treffen. Aber wir haben heute Abend Gebetsstunde. Jetzt kamen die Geschwister. Jetzt muss man sich die äußere Erscheinung dieser zwei jungen Leute vorstellen. Diese Geschwister haben die zwei so freundlich empfangen, als ob sie ihre eigenen Kinder wären. Die sind aus dem Staunen nicht rausgekommen. Dann hatten sie Gebetsversammlung, Gebetsanliegen. Dann sagt der alte Hausmeister, so, und die zwei jungen Leute suchen Arbeit. Die wären bereit, meine Hausmeisterarbeit zu übernehmen. Und die suchen ein Zimmer und ich habe ihnen das vom Prediger angeboten. Und sie wären einverstanden, aber da fehlen die Matratzen und die Einrichtung. Steht nur ein Telefon drin, kein Problem, wir bringen heute Abend noch Matratzen. Morgen bringen wir die Einrichtung. Und dann sagt der junge Mann zu seiner Freundin, es muss doch einen lebendigen Gott geben. Den wollen wir jetzt kennenlernen. Und sie bekamen Bibelstunden vom Prediger. Je länger die Bibelstunden gedauert haben, desto mehr hat sich ihre äußere Erscheinung gewandelt. Jesus hat ihnen Sieg geschenkt über Drogen, Alkohol, Tabak. Dann sagt der junge Mann, wir leben wie verheiratet, sind aber nicht verheiratet. Uns fehlt die Taufe. Wir wollen getauft werden, aber zuerst werden wir heiraten. So in der richtigen Reihenfolge. Und dann lassen wir uns taufen. Dann wurden sie getauft. Wurden Siebentags-Adventisten, waren 2 Jahre in der Gemeinde, Hausmeisterarbeit, waren glücklich, die Gemeinde war glücklich. Dann kam jemand und sagte, es sei viel zu jung, dass er nur Hausmeisterarbeit macht. Ihr solltet auf ein College gehen, studieren. Können wir nicht, aus 2 Gründen. Was sind das für Gründe? Grund Nummer 1, wir haben kein Geld, kein Problem. Wir werden euch als Gemeinde adoptieren, wir bezahlen alle Auslagen. Grund Nummer 2, durch starken Alkoholkonsum hat unser Gehirn gelitten. Wir können uns nicht mehr konzentrieren und haben schlechtes Lerngedächtnis. Das können wir nicht übernehmen. Da müssen wir Jesus bitten, dass er euch hilft. Sie gingen aufs College, haben ihren Abschluss gemacht. Die 2 sind heute selbst Missionare. Gott hat das 2. Problem auch gelöst. Die haben wieder ein normales Gedächtnis bekommen, können sich normal konzentrieren. Woher weiß ich das? Die waren zur Ausbildung auf dem College, auf dem meine Schwester Registrarin ist, auf dem mein Schwager Physikunterricht gibt. Und meine Schwester hat die beiden persönlich kennengelernt. Für jemanden, der glaubt, ist es nicht der richtige Einstieg. Aber wenn jemand wissen will, ob es einen lebendigen Gott gibt, dann muss es ja eine Möglichkeit geben, dass man Gott kennenlernen kann. Und ich erlaube mir noch ein Erlebnis zu erzählen als Abschluss von diesem Abend. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Ich meine, die Eltern haben die Jahre über gebetet für ihre Kinder. Und jetzt hat Gott es gefügt, dass sie zum Glauben gekommen sind. Bruder Kraus hat mir dieses Erlebnis erzählt. Er war Prediger damals in Gießen. Und ich habe ihn jetzt kürzlich wieder getroffen. Wir haben die Erinnerungen aufgefrischt. Er hat einen Spanier unterrichtet. Eine Dolmetscherin hat das übersetzt. Sie kam zum Thema göttlicher Ruhetag. Und der Spanier sagt, ich habe 2 Probleme. Punkt Nummer 1. Ich habe bis zum heutigen Tag noch keine Sicherheit und Gewissheit, dass es einen lebendigen Gott gibt. Punkt Nummer 2. Ich arbeite in einem Staatsbetrieb Schicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn der göttliche Ruhetag von Freitagabend Sonnenuntergang bis Sabbatabend Sonnenuntergang reicht, dass ich von meiner Schicht befreit werde. Was macht man in solch einer Situation? Der Bruder Kraus sagte ihm, wir können jetzt stundenlang diskutieren, gibt es einen lebendigen Gott oder gibt es keinen? Am Ende ist jeder seiner Meinung gewiss. Aber es gibt einen kurzen Weg, zu einer Gottesgewissheit zu kommen, indem man Gott ein Problem vorlegt, das keiner lösen kann. Wenn sich das Problem löst, wenn es eine Hilfe gibt, dann muss es einen lebendigen Gott geben. Und der Spanier sagte, gut, ich werde nachdenken. Er war still, der Prediger war auch still. Dann sagt der Spanier, ich will es heute noch wissen, ob es einen lebendigen Gott gibt. Ja, und wir müssen das in Erfahrung bringen. Der Spanier sagte, wir werden jetzt nach Wetzlar fahren. Da gibt's die Buderuschen Eisenwerke. Da bin ich beschäftigt. Wir werden das Auto parken, PKW, Personenwagen, gehen zu einer Schranke, die sich nur für Lastwagen öffnet. Wenn die sich öffnet, soll der erste Beweis sein, dass es einen lebendigen Gott gibt. Dann müssen wir an der Pforte vorbei. Wir werden keinen Passierschein beantragen. Das sind 3 Pförtner. Wenn die uns durchlassen, ohne eine Frage zu stellen, ist der zweite Beweis. Und dann werden wir durch die lange Werkshalle gehen. Und am Ende ist das Büro vom Werksmeister. Und wenn der mir Sabbat frei gibt, das soll der dritte Beweis sein. Und der Bruder Kraus sagte, Bruder Hasel, als dieser Spanier seine Anliegen vorgetragen hat, ist mein Herz immer tiefer gerutscht. Was habe ich angerichtet? Der Mann macht die Nagelprobe. Und dann fiel dem Bruder Kraus ein und er sagte, Moment, wir können erst nach Wetzlar fahren. Ich habe in meinem Bezirk 14 Hausgebetskreise. Ich muss eine Schwester anrufen, die heute Vormittag nicht berufstätig ist. Und ich werde ihr die Situation schildern und werde sagen, ruf andere an, die nicht berufstätig sind und trefft euch und betet für uns, wie ihr noch nie im Leben gebetet habt. Die Schwester hat gesagt, ich lasse alles stehen und liegen. Ich benachrichtige andere, die werden zu mir kommen, wir werden für euch beten, wie wir noch nie gebetet haben. Fahrt. Sie kam zu der Schranke als Fußgänger, die hat sich geöffnet. Der Spanier sagte, die öffnet sich nur für Lastwagen, das darf ja nicht wahr sein. Sie kam zur Pforte, 3 Pförtner. Der Bruder Kraus hat schon seinen Ausweis ausgezogen, wollte sich da ausweisen. Der Spanier sagt, auf, durch, wir haben ausgemacht, dass die uns keine Fragen stellen, durch, sie sind also ohne angesprochen zu werden, da durch, kommen in die lange Werkshalle, da werden also an einem Kran die großen Behälter mit dem glühenden Stahl entlang gefahren, ein Glaubensbruder ist da oben Kranführer, die Arbeiter johlen, der Bruder schreit da oben runter, er denkt sich, naja, die schreien jetzt vielleicht, weil da eine Schwester dabei ist, was weiß ich, eine Frau, aber sie hatten keine Schutzkleidung an, lebensgefährlich. Sie kommen am Ende der Halle zum Werksmeister, der wird leichenblass und sagt, Sie sind nicht angemeldet. Wie kommen Sie hier herein? Was haben Sie auf dem Herzen? Ich bin hier Werksmeister. Seit 25 Jahren. Und meine Frau durfte mich noch nicht einmal besuchen. Und Sie kommen ohne Anmeldung. Was haben Sie auf dem Herzen? Der Spanier hat sein Anliegen vorgetragen. Dann sagt der Werksmeister, sowas habe ich noch nie gehört. Sowas habe ich noch nie gehört. Wissen Sie, ich habe mit Glauben und Religion nichts am Hut. Aber das geht nicht mit rechten Dingen zu, dass Sie hierher kommen, ohne an der Pforte angemeldet zu sein. Wenn Ihnen das so wichtig ist, es geht nicht mit rechten Dingen zu. Sie sollen frei haben. Und die bedanken sich. Wollen sich verabschieden und sagt, das geht nicht. Er hat keinen Passierschein. Ich muss die Werkspolizei holen. Die Werkspolizei kommt und sagt, wo haben Sie einen Passierschein? Wir haben keinen. Ja, wir sind so reingekommen durch die Pforte. Ja, da tun 3 Pförtnerdienst. Ja, da kann kein Sperling durchliegen, ohne dass der registriert wird. Und Sie sind 3 erwachsene Personen. Sie haben sich strafbar gemacht. Sagen Sie, ganz ehrlich, wo haben Sie den Zaun durchgeschnitten? Wo sind Sie unten drunter durchgekrabbelt? Wir müssen die Lücken schließen. Der Bruder Kraus hat sich ausgewiesen als Pastor der Adventgemeinde und hat gesagt, ich habe keinen Grund, Sie anzulügen, das sind die Tatsachen. Dann kommen Sie mal mit zur Pforte. 3 Pförtner. Sind das die 3 Pförtner von vorhin? Ja. Werkspolizei fragt die 3 Pförtner. Da sind 3 Erwachsene durchgelaufen. Haben Sie jemanden gesehen? Wir haben niemanden gesehen. Die Werkspolizei hat Sie entlassen. Keine Strafe. Der Bruder Kraus fuhr mit dem Spanier und der Dolmetscherin zu der Schwester. Klingelt. Die Schwester sagt, ihr kommt schon. Wir liegen im Wohnzimmer auf den Knien und beten für euch. Dann kam sie ins Wohnzimmer und die Geschwister haben dort am Boden gekniet. Und er sagt, er braucht nicht mehr beten, dass Gott das Gebet erhört. Er hat's erhört. Und der Bruder Kraus hat mir gesagt, Bruder Hase, ein solches Loben und Danken habe ich nie mehr in meinem Leben gehört. Eine betende Gemeinde ist eine siegende Gemeinde. Und ein Spanier hat einen Gottesbeweis, ohne dass er lang diskutieren musste. Das war das Anliegen, das ich auf dem Herzen hatte heute Abend. Bete darüber, denk drüber nach. Und wenn sich nur ein Gebetskreis bildet, war die Stunde nicht umsonst. Gott segne euch alle. Amen.